ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Heute zu einem Thema, bei dem wirklich jede und jeder mitreden kann, gerade in der Weihnachtszeit, aber auch sonst: Essen. Mein Name ist Annette Mielitz und ich freue mich auf Alina Bronski. 1978 in Jekaterinburg geboren, mit 13 nach Deutschland gekommen und hier eine gefeierte Autorin. Ich nenne nur mal Scherbenpark, Baba Dunjas letzte Liebe und Pi mal Daumen. Letzteres voriges Jahr mit dem Preis der unabhängigen Buchhandlungen ausgezeichnet. Und damit willkommen, Alina Bronski.
Hallo.
Wir wollen reden über Ihr jüngstes Buch, vor kurzem erschienen, ein Essay übers Essen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was und wie mag Alina Bronski, eine Romanautorin, schreiben über dieses universelle Thema, zu dem es ja dann auch doch schon das ein oder andere Buch gibt. Der Hansa Verlag hat Sie angefragt, ob Sie das Thema übernehmen möchten, haben Sie mich wissen lassen. Und zwar, weil Essen in Ihren Romanen so eine herausgehobene Rolle spielen würde. Ist das so?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ein bisschen, warum ich. Und stimmt es wirklich, dass ich schon so viel übers Essen geschrieben habe? Das war mir gar nicht klar. Dann schien mir aber diese Aufgabe, diese Anfrage so reizvoll, dass ich sehr gerne trotz Zeitdruck Ja gesagt habe. Und als ich dann angefangen habe, wenn der Vertrag unterschrieben ist, muss man ja abliefern, da hatte ich schon gemerkt, das ist sehr anspruchsvoll. Also wie Sie schon sagen, es gibt enorm viel Literatur aller Art über das Essen, angefangen bei Kochbüchern, bei Rezepten, über Zeithistorisches und so weiter, natürlich auch sehr viel Belletristik. Und da habe ich dann schon gedacht, was kann ich machen, was schon nicht 100-mal geschrieben worden ist?
Genau. Und bevor ich Sie frage, was Sie gemacht haben oder wir darauf kommen, frage ich Sie erstmal, essen Sie gern? Sind Sie vielleicht sogar sowas wie ein Genussmensch?
Es ist phasenweise. Es gibt Zeiten, da esse ich wahnsinnig gern und das spielt eine große Rolle. Es gibt aber auch Zeiten in meinem Leben, wo einfach so viel los ist und ich beschäftigt bin und dann auch denke, oh Gott, warum ist das so wichtig? Warum müssen wir uns so viel ums Essen kümmern? Also auch gerade, wenn man zum Beispiel nicht nur für sich kochen muss, sondern auch irgendwie andere Menschen mitversorgen muss, ist das durchaus auch mal eine sehr nervige Aufgabe, auch für mich.
Apropos andere Menschen mitversorgen, lasse ich ganz kurz einfließen. Sie haben nicht weniger als 4 Kinder. Und an der Stelle im Punkt, wir kommen da nochmal drauf. Jetzt gehe ich erstmal ein Stück zurück in Ihre Biografie, ein ganzes Stück. Sie sind 1978 in Jekaterinburg geboren, ich habe es schon gesagt. Das war zu tiefen Sowjetzeiten und eben auch in einem Land, das es nicht mehr gibt. Und Sie haben damit ja doch sehr wahrscheinlich eine besondere Essbiografie, könnte man sagen. Ist Ihnen das wird Ihnen bewusst gewesen sein, aber ist es Ihnen beim Schreiben nochmal bewusster geworden?
Ja, total. Ich habe auch gemerkt, dass ich so die letzten, die letzten 10 Jahre mich gar nicht intensiv oder gar nicht bewusst damit beschäftigt habe. Weil, wie war das eigentlich? Wie war diese Auswanderung und was hat das ausgemacht und welche Rolle hat zum Beispiel das Essen gespielt? Und beim Schreiben ging es gar nicht anders, dass plötzlich unglaublich viele Erinnerungen hochkamen, wo ich das Gefühl hatte, an einzelnen Gerichten oder Lebensmitteln konnte man so viel nachfühlen und erzählen, dass ich sehr überrascht war.
Ja, und so ist das Buch tatsächlich ein Stück weit auch eine Biografie geworden, eben unter diesem ganz besonderen Gesichtspunkt. Als Sie nach Deutschland kamen, waren Sie 13 und Sie erlebten in einem Schullandheim. Sie lebten damals, glaube ich, in der Nähe von Marburg in einer kleinen Stadt.
Ja, in diesem Schullandheim, da war ich in Darmstadt.
Jedenfalls haben Sie da so eine Art Kulturschock erlebt, auch wenn Sie das Wort damals vermutlich noch nicht gekannt haben und es auch noch nicht so einordnen konnten. Was war damals passiert?
Da war was ganz Schreckliches passiert aus meiner Sicht, nämlich es war ja alles ungewohnt und wenn man irgendwo neu ist, dann fühlt sich alles anders an, es riecht anders, die Bettwäsche ist anders und dann das erste Frühstück und mir ging es immer so, dass ich dann dachte, okay, wenn es gerade anstrengend ist, dann freute ich mich sehr auf die nächste Mahlzeit. Ich hatte eigentlich immer Hunger und ich habe mir viel von diesem Frühstück versprochen, weil ich einfach Hunger hatte. Und dann habe ich festgestellt, die Sachen, die da auf den Tischen standen, waren Dinge, die ich gar nicht wirklich als essbar immer betrachtet habe. Also es gab irgendwie kalte Milch, ich hasse Milch, habe sie damals gehasst. Es gab ein Kakaopulver und es gab Brötchen. Also es ist eigentlich ein sehr klassisches deutsches Schullandheim-Frühstück, was aber meilenweit entfernt war von dem Frühstück, wie ich es gewohnt war und wie ich es eigentlich für normal gehalten habe.
Und was war für Sie das gewohnte Frühstück?
Das Gewohnte für mich war immer in irgendeiner Form warm. Also oft waren es irgendwelche Breie, ganz klassisch zum Beispiel der Haferbrei. Den habe ich nicht bekommen. Das war ein Schock.
Das war ein Schock. Das heißt, der Haferbrei hatte eine sehr herausgehobene Rolle. Das ist Ihnen in diesem Moment bewusst geworden. Ist das so geblieben?
Das ist eine gute Frage.
Oder sind die Brötchen an seine Stelle getreten? Haben Sie das geschafft?
Phasenweise ist es so, dass ich auch mal ein Brötchen esse. Aber tatsächlich ist es etwas, es ist jetzt nicht so, dass ich Haferbrei liebe. Es ist gar keine herausgehobene Rolle. Aber das ist ein Teil der Routine, dass das Frühstück auch schon warm sein sollte. Das hat sich leider auch meine Familie so angewöhnt. Deswegen gibt es bei uns eher selten dann tatsächlich Brot mit irgendwas drauf.
Aber wenn Sie sagen, Sie lieben den gar nicht so und trotzdem haben Sie ihn so schmerzlich vermisst in dem Moment, wofür steht oder stand Haferbrei? Da muss es ja um was anderes gegangen sein.
Ja, das ist das Absurde daran, dass bestimmte Dinge wichtig sind, auch wenn man gar nicht sagen kann, dass die gut schmecken, sondern in dem Moment stellt man fest, dass sie einen Teil sozusagen der Alltagsroutine ausgemacht haben und in irgendeines Gefühls, was offenbar wichtig war. Und das liegt am wenigsten dann an den Geschmacksqualitäten.
Sie haben Ihren Text im Buch um die wichtigsten Speisen Ihres Lebens gebaut, beziehungsweise Sie bieten eine kleine Liste davon an, von besagtem Haferbrei über Borscht, der darf natürlich nicht fehlen, klar, Frikadellen, grüne Soße, Quarkauflauf, eine Napoleontorte spielt eine Rolle, bis hin zu schwarzen Johannisbeeren. Was sind das für Speisen? Was transportieren die für die? Warum haben die es in das Buch geschafft? Grüne Soße zum Beispiel.
Genau. Ich hatte lange überlegt, welche nehme ich auf. Also es hätten auch viel mehr sein können. Und ich habe mich für die entschieden, die irgendwas markiert haben, die für irgendwas stehen, was größer ist als diese einzelne Mahlzeit. Also zum Beispiel die grüne Soße, die Sie ansprechen. Das ist natürlich, das ist ein sehr klassisches hessisches Gericht mit sehr viel Traditionsgeschichte. Es wird sehr viel serviert. Es gibt so eine Aura der grünen Soße. Auch zu einer bestimmten Saison. Und auch da würde ich behaupten, ein bisschen ähnlich wie beim Haferbrei, liegt es nicht daran, dass es so wahnsinnig gut schmeckt. Ich entschuldige mich bei allen Fans, aber es ist nicht wirklich ein raffiniertes Gericht. Und als ich gemerkt habe, wie sehr ich mich auch schon an die gebunden habe, an diese Soße, dass ich, wenn ich anderswo war, plötzlich dachte, ach ja, das ist eine Art Heimatgefühl. Als jemand, der wirklich jetzt keine gebürtige Hessin ist, habe ich gedacht, ja, die muss einfach mit rein. Und abgesehen davon ist das, ich fand es auch ein bisschen lustig, weil sie ist so spielend leicht zuzubereiten. Und da gibt es diese Diskrepanz zwischen der Beliebtheit und der Mühe und dann auch den Geschmacksqualitäten. Und trotzdem ist das irgendwie wichtig.
Genau, Heimat. Jetzt wurde Zeit, dass das Wort genannt wird in diesem Zusammenhang. Essen, Nahrung konstituiert Heimat ein Stück weit. Halten wir fest schon mal an dieser Stelle und das können wir gleich auch noch vertiefen. Sie leben ja seit über 30 Jahren in Deutschland, seit Anfang der 90er, ne?
Ja, genau.
Also den weitaus größten Teil Ihres Lebens. Und doch hat sich Ihre Kindheit in jedes Kapitel geschrieben, egal welchen kulinarischen Faden Sie ausrollen wollten oder aufgenommen haben. Ja, welche Rolle spielt Kindheit für die kulinarische Biografie eines Menschen? Ich habe mir gedacht, das können Sie vielleicht tatsächlich besser noch beantworten, als wir das könnten hier, die wir hier aufgewachsen sind in Deutschland.
Das war für mich auch eine überraschende Erkenntnis. Ich hätte auch gedacht, dass natürlich gibt es bestimmte Kindheitsspeisen, Sehnsüchte, die trägt man so durchs Leben. Aber als ich angefangen habe, wirklich über einzelne Gerichte und Stationen nachzudenken, habe ich festgestellt, die Einflüsse der Kindheit waren in meinem Fall viel präsenter, als ich es vermutet hatte. Dinge, die ich irgendwie längst vergessen oder überwunden geglaubt habe, die waren plötzlich da, wenn ich zurückverfolgen musste, warum jetzt irgendwas wichtig ist oder warum ich etwas als ungenießbar oder furchtbar empfinde. Und ich habe mich auch gefragt, ob das bei anderen Menschen ähnlich ist und habe relativ viel mich auch unterhalten und habe gemerkt, wenn man erstmal so eine bestimmte im Gespräch auf einem Level angekommen ist, dass sehr viele Menschen natürlich beginnen zu erzählen von ihren Lieblingsspeisen. Und sehr viele dieser Speisen haben auch mit deren Kindheit zu tun. Sie haben sehr viel natürlich mit Menschen zu tun, die aus der Familie oder aus dem näheren Umfeld, die wichtig waren, die teilweise nicht mehr da sind, sodass ich glaube, dass es nicht nur bei mir ist. Also mein Buch ist ja auch ein bisschen eine Einladung auch an die anderen, auch an die Leser, zu überlegen, was ist eigentlich Ihre, eure kulinarische Biografie?
Genau, das hat bei mir tatsächlich auch funktioniert gleich. Nicht nur, weil ich mich nun öfter auch beruflich mit dem Thema beschäftige, Kulinarik, Essen, sondern weil ich mich natürlich auch ganz persönlich angesprochen fühlte und dann irgendwann dachte, na klar, so einen kleinen Transfer haben wir, die wir hier im Osten, also in der DDR geboren und aufgewachsen sind, auch erlebt ab 1990. Natürlich war ja, oder? Genau. Im Großen und Ganzen die Esskultur dieselbe, aber die Dinge, die man kaufte, waren teilweise andere. Ich rede jetzt nicht von Bananen, die es gab, die ja auch für Sie eine Rolle gespielt haben.
Ich bekenne mich total zur Bananenliebe und Sehnsucht, ja.
Genau. Sondern ja, genau. Es war eben tatsächlich ein Stück anders und es ist natürlich die westliche Esskultur, sage ich mal, die ist ja auch hier rübergewandert und natürlich auch die anderen westeuropäischen. Kommen wir nochmal zu Ihnen zurück. Sie sind aufgewachsen östlich des Uralgebirges, da liegt nämlich Jekaterinburg. Jedenfalls dauerten die Winter damals ein halbes Jahr. Dauern sie wahrscheinlich auch heute noch, sind richtig kalt und die Sommer, ich zitiere mal aus Ihrem Buch, eine kurze Ekstase aus Blattgrün, Licht und Hitze. Und wenn ich Ihrem Text glaube, und das tue ich natürlich, dann wirkt sich das aus bei Ihnen bis heute.
Genau, ich hasse die Kälte und das ist etwas, was womit ich auch schon sehr früh konfrontiert worden bin nach der Auswanderung nach Deutschland, als ich im Winter die Dreistigkeit hatte zu frieren. Habe ich bestimmt 100 Mal schon gehört, dass es hieß, aber bei euch war es doch viel kälter, warum frierst du denn? Es gibt so einen Eisbärenwitz, den erspare ich jetzt ihren Zuhörern, der darin gipfelt, dass das Eisbärenbaby sagt, na und, mir ist trotzdem kalt. Oder in meinem Fall würde ich sagen, mir ist dann erst recht kalt. Und ich habe versucht, aus dieser Prägung, es ist nicht alles hundertprozentig ernst gemeint, muss ich dazu sagen. Ist natürlich auch ein bisschen übertrieben und zugespitzt. Aber ich habe daraus ergründet, warum ich kalte Speisen und Getränke wirklich hasse. Und es schon wichtig finde, dass Essen und Trinken in irgendeiner Form warm ist.
Ja, der warme Brei am Morgen, Der köchelte sicher auch an gegen die Erfahrung der Kälte. Was ich auch hübsch fand, war der Satz oder die Botschaft, Ihre Kinder würden bis heute Eiswürfel in ihren Getränken vor Ihnen in Sicherheit bringen.
Ja, das stimmt leider.
Ja. Der Diskurs bei MDR Kultur mit der Schriftstellerin Alina Bronski. Ja, Frau Bronski, und nun ein Satz, der es mir besonders angetan hat und mit dem wir dann auch in gewisser Weise einen Haken machen wollen an Ihre Kindheit. Und dieser Satz lautet, ein Mädchen wurde zur Frau, wenn es nicht mehr zu den Gefütterten, sondern zu den fütternden Personen gehörte. Ein Zitat aus dem Kapitel Frikadellen oder die Verführung. Es erzählt die Geschichte einer Verwandten aus der Sowjetunion bzw. aus Russland. Und da frage ich jetzt mal, wofür stehen die Frikadellen?
Die Frikadellen stehen für mich persönlich, für eines der raffinierteren Gerichte, vielleicht für eines der wirklich schwierigen Gerichte, also nicht nur in meinem Buch, sonst ist ja alles wirklich nicht so anspruchsvoll, sondern auch in meinem Leben. Ich finde, es ist wahnsinnig schwer, richtig gute Frikadellen oder Buletten zu machen. Und in meinem Buch habe ich sie zum Anlass genommen, um eben eine Geschichte zu erzählen über eine Verwandte, die so ein großes Vorbild der fürsorgenden Weiblichkeit war, beziehungsweise ist. Und das, was Sie zitiert haben, ist ein Satz, ich muss selber auch ein bisschen drüber lachen, weil er so absurd klingt, aber ich finde leider immer noch wahr, wo es dann darum ging, dass ein Teil der weiblichen Sozialisation, wie ich das empfunden habe, erlebt habe, sich schon sehr darum dreht, dass man dafür zuständig ist, dass andere satt werden. Also das und die anderen sind dann Menschen, die selber dazu angeblich nicht in der Lage sind, sich zu versorgen, nämlich natürlich Kinder. Ältere und sonst wie Gebrechliche, aber auch vor allem Männer. Und inzwischen haben wir alle mitgekriegt, dass eigentlich jeder in der Lage ist, sich selber zu versorgen. Aber so ist es nun mal gewesen bei meinem Aufwachsen. Es war eine urweibliche Aufgabe.
Und jetzt habe ich eigentlich erwartet, dass Sie sagen, Frikadellen sind auch etwas, das Männer lieben. Und dann gehen diese Fäden auch zusammen. Ich bitte Sie jetzt tatsächlich nochmal, diese Geschichte kurz zu umreißen, Ihrer Verwandten.
Dann versuche ich sie mal kurz zu umreißen. Die Geschichte dreht sich vor allem darum, dass ich diese etwas ältere Verwandte immer bewundernd angeschaut habe, weil sie alles besser konnte, unter anderem sehr gut kochen. Und sie hat irgendwann als Erwachsene, wo sie trotz Vollzeitjob ihre Familie immer wunderbar mit Mahlzeiten versorgt hat, hat sie irgendwann festgestellt, sie hat keinen Bock mehr und es kam zu einer Trennung. Und infolge dieser Trennung hat sie sich in neue Beziehungen auch begeben und hat festgestellt, ihre Kochkünste waren gar nicht mehr so gefragt, weil die Dinge, die sie immer gemacht hat, haben die Männer, mit denen sie die Beziehung anging, die waren dann plötzlich nicht mehr attraktiv. Das, was sie immer gemacht hat, war so eine relativ derbe, sättigende Hausmannskost. Und plötzlich hatte sie ein anderes Bild von sich bekommen und war so enttäuscht, dass sie irgendwann dachte, ich möchte wieder mit jemandem zusammen sein, dem das schmeckt, was ich mache. So dass es am Ende dazu kam, dass sie wieder mit ihrem ursprünglichen Partner zusammenkam und weiter für ihn kochte.
Wer füttert, hat die Macht, muss aber auch ständig Essen machen, dieser Satz.
Das ist genau.
Zumindest
das,
die Macht über das, was auf den Tisch kommt.
Ja, genau.
Sie liefern zu jedem der 12 Kapitel in Ihrem Buch auch ein Rezept. Das müssen wir erwähnen für Ihre Fans. Wer mag, könnte also ab sofort Borscht à la Alina Bronski kochen oder eine Napoleon-Torte backen oder auch einen Quarkauflauf machen. Der klang ehrlich gesagt auch ganz reizvoll. Letzterer, nämlich der Quarkauflauf, der illustriert Sie in dem Fall als fütternde Person ihrer Kinder. Er steht aber auch für sie als junge Mutter. Ich glaube, sie waren 20, als sie ihr erstes Kind bekamen. Ja, und hatten mit dem Kochen bis dato noch nicht so viel am Hut gehabt.
Ja, das ist richtig. Das Kapitel dreht sich darum, wie ich dann tatsächlich auch angefangen habe, für den Alltag und für meine Familie zu kochen, weil es nicht anders ging. Und ich wurde sozialisiert von der Kinderbetreuungseinrichtung, also von der Kita, in der meine Kinder waren, weil das ein Elternverein war. Vielleicht ist es inzwischen anders, aber damals gab es kein Catering und auch keine angestellte Köchin, sondern die Eltern hatten Elterndienste, wo sie abwechselnd kochten.
So war das in Westdeutschland, muss ich an dieser Stelle sagen.
Genau, es war aber auch in Westdeutschland eine große Ausnahme. Also es war so ein selbstorganisierter Verein.
Ah, okay.
Wir waren so ein bisschen die Alternativen, wir waren die Hippies. Wir wurden schon ein bisschen schräg angeschaut. Und wenn man diesen Platz haben wollte in dieser Einrichtung, dann musste man, ob man wollte oder nicht, kochen. Und so ist es mir auch ergangen, wo ich dann anfangs dachte, oh mein Gott, ich kann schon für mich nicht. Wie soll ich denn für eine Gruppe kochen? Und das war eine der wichtigsten Prägungen für mich auf diesem Weg, quasi von nichts können zu, naja, dann doch ein bisschen können.
Und dafür steht auch dieser Quarkauflauf, richtig?
Genau, und der ist auch wirklich super einfach. Den kann ich inzwischen in 10 Minuten zusammenmixen zu jedem Frühstück. Na gut, der muss noch irgendwie eine halbe Stunde backen oder so. Total zu empfehlen, richtig, richtig gut zum Vorkochen.
Ich fand auch, dass er gut klingt, aber wir verraten das Rezept jetzt hier nicht an dieser Stelle. Alina Bronski, wenn Sie auf unsere kulinarische Welt hier schauen in Deutschland und Sie vergleichen mit der, die Sie als Erste kennengelernt hatten, das sind wir natürlich noch mal ganz kurz touchieren, Ihre Kindheit. Und da spreche ich jetzt aber nicht vom Mangel, sondern tatsächlich von dem, was gegessen wurde oder gegessen wird heute und damals. Wenn Sie das beides vergleichen, wie würde dieser Vergleich ausfallen? Ist das jetzt hier das kulinarische Schlaraffenland für Sie mit einer riesigen Auswahl, wo immer neue Dinge dazukommen? Oder gab es da auch schon die eine oder andere Kollision?
Ja, das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, die kann man gar nicht so in wenigen Sätzen umreißen. Da kann man wahrscheinlich darüber promovieren. Das mit dem, wie haben Sie es formuliert, mit dem Überfluss, mit dem,
das Schlaraffenland. Mit
dem Schlaraffenland, es ist schon sehr viel dran, weil natürlich allein schon, also Sie wollten nicht auf den Mangel hinaus und
Nein.
trotzdem kam man nicht ganz dran vorbei, dass die Auswahl der Lebensmittel, was nicht immer schlecht sein muss, die war natürlich extrem begrenzt im Vergleich zu der Vielfalt, die wir hier im Moment einfach zur Verfügung haben. Das ist ja an sich auch was Tolles. Man kann sozusagen fast alle Dinge in irgendeiner Form entweder bestellen oder halb zubereitet besorgen, sodass das Kochen daran besteht, dass man nur ein paar Sachen zusammenmixt. Das war in meiner Kindheit extrem anders. Also wenn man zum Beispiel eine eine Torte mit Nüssen oder einen Kuchen mit Nüssen backen wollte, mit gemahlenen, dann kaufte man keine gemahlenen Nüsse, weil die gab es nicht, sondern man musste irgendwie eine Tüte Walnüsse schälen und dann auch mühsam durch einen Fleischwolf drehen. Das heißt, es war auf eine Art viel ursprünglicher und dominierte, also allein so diese Basisschritte des Besorgens und des Vorbereitens der Zutaten nahmen viel, viel mehr Zeit in Anspruch. Ich glaube, man kann ganz unterschiedliche Aspekte nehmen der Essenszubereitung und zu jeder so eine eigene Welt auftun. Aber was mir nicht gelingen kann, ist eine eindeutige Aussage, die Tendenz quasi zu dem Ganzen. Dazu ist das Thema viel zu groß und auch viel zu persönlich. Und auch je nach Lebensphase würde auch ich das unterschiedlich bewerten, glaube ich.
Das Kapitel, wo es um diese Dinge geht, das heißt Johannisbeeren oder die Vertreibung aus dem Paradies. Und tatsächlich, Sie haben das Wort ursprünglich eben genannt, darauf wollte ich hinaus. Es gibt hier Erdbeeren, sag mal, von Februar, spätestens März an, bis wahrscheinlich Oktober, November.
Das ganze Jahr über.
Vielleicht sogar das ganze Jahr.
Es gibt gar keine Pause.
Na gut, da machen die Supermärkte vielleicht auch noch einen kleinen Unterschied. Also sagen wir mal, es gibt sie das ganze Jahr. Und bei Ihnen gab es die, wenn die in der Natur wuchsen, ne? Genau wie Johannisbeeren.
Ja, klar. Also ich möchte nicht so moralisch sauer hier stehen und sagen, wir sollten wirklich nur ausschließlich regional und saisonal essen. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Und trotzdem das, worauf Sie, glaube ich...
Und trotzdem Vertreibung aus dem Paradies.
Trotzdem Vertreibung aus dem Paradies, weil natürlich der Verzicht auf bestimmte Dinge für einige Phasen des Jahres, also der erzwungene auch, der nicht ganz freiwillige, geht ja oft damit Hand in Hand, dass wenn die Sachen dann endlich da sind, wenn der Sommer da ist, schmecken sie natürlich dann besser. Selbst wenn sie objektiv vielleicht gar nicht besser schmecken würden. Allein die Tatsache, dass sie da sind und dass man das wertschätzen muss, färbt natürlich extrem mit auf das Geschmackserlebnis.
Auf eins müssen wir jetzt aber unbedingt noch kommen, Alina Bronski, nicht nur, weil wir dieses Gespräch Ende November aufzeichnen und Ende Dezember dann senden. Und das ist nämlich Weihnachten, ein Fest, an dem sehr viel Tradition befestigt ist, auch was das Kulinarische betrifft. Sie mussten es erst lernen, wie Weihnachten hier schmeckt. Aufgewachsen sind Sie ja schließlich mit dem Neujahrsfest oder Jolka-Fest, wenn ich mich da richtig an meine Schulzeit erinnere. Hat dieser Bruch, das ist vielleicht zu viel gesagt, also diese Umorientierung, kulinarische Folgen hinterlassen bei Ihnen und Ihrer Familie? Oder einfach gefragt, was gibt's bei Ihnen zu Weihnachten?
Bei uns gibt es ein relativ traditionelles Weihnachtsfest mit einem bestimmten klassischen Essen, Heiligabend und danach zwei Tagen der kulinarischen Völlerei mit Rehrücken, Klößen und so weiter. Und inzwischen ist das auch mir total in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe das auch in meinem Buch geschrieben. Ich bin ja ein bisschen eine Streberin und ich musste das richtig, richtig erlernen. Und jetzt fühlt sich das ein bisschen so an, als wäre es immer da gewesen. Als ich aber zum ersten Mal in Deutschland noch als Teenager mit Weihnachten konfrontiert worden war, oder schlimmer noch, ich glaube, ich schreibe es in meinem Buch, dass ich das erste Fest, Weihnachtsfest, gar nicht richtig gemerkt habe, weil ich das nicht kannte. Und ich hatte nur festgestellt, okay, es sind irgendwelche Feiertage, aber Weihnachten ist ja auch ein Familienfest, wo man gar nicht zwangsläufig viel an diesen Festtagen auch mitkriegen kann, wenn man zum Beispiel nicht bei einer anderen Familie eingeladen ist. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert, bis mir überhaupt klar wurde, was ist das eigentlich und wie macht man das? Inzwischen bin ich aber ganz gut dabei.
Sind ja auch über 30 Jahre vergangen seitdem. Ja. Ihr Weihnachtsgebäck nun ist, das klingt also für mich durchaus ein bisschen ungewöhnlich. Das ist nämlich Früchtebrot und auch dazu erzählen Sie eine Geschichte. Mögen Sie die uns noch mal kurz wiedergeben hier?
Ja, das Früchtebrot ist ein bisschen mein ganzer Stolz und mein weihnachtliches oder mein adventliches Alternativprogramm. Ich beschreibe in dem Buch auch, dass, also natürlich stellt jeder irgendwann fest, dass Adventszeit in Deutschland bedeutet Unmengen von Plätzchen, die man irgendwie entweder selber backt oder vor allem viel geschenkt und angeboten bekommt. Eine Vielfalt, die auch überfordern kann. Und ich bin ja selber eine ziemliche Grobmotorikerin. Ich hasse dieses Plätzchenbacken. Es gibt so ein paar Sorten, die kriege ich inzwischen hin, aber es macht einfach keinen Spaß. Und da habe ich für mich etwas entdeckt. Das ist ein Geheimtipp, den teile ich mit jedem gerne. Nämlich stattdessen in großen Mengen, das geht sehr einfach, Früchtebrot zu backen und statt der Plätzchentüten zum Beispiel, wenn man jemand beschenken möchte, dieses Brot zu verschenken. Ich beschreibe im Buch ein bisschen auch, wie sich das in meinem Leben etabliert hat. Das war auch eine längere Geschichte mit einer Anpassung des Rezepts. Wer möchte, kann es gerne nachlesen. Man kann es natürlich auch außerhalb der Adventszeit nicht nur backen, sondern auch essen. Das mache ich auch gerne. Eine der wenigen Sachen, die ich wirklich gerne auch backe. Und angeblich schmeckt es ganz gut.
Ja, und natürlich findet sich auch das Rezept zu Ihrem Früchtebrot ganz am Ende im Buch. Alina Bronski im Diskurs bei MDR Kultur. Wir haben gesprochen über Essen. 107 schlanke, vergnüglich zu lesende Seiten erschienen bei Hansa Berlin in der Reihe Leben. Ein Text zwischen Essay und kulinarischer Biografie, der Appetit macht auf Nachschlag. Danke Ihnen dafür, Alina Bronski.
Vielen Dank für die Einladung.
Und danke auch Ihnen fürs Zuhören an den diversen Geräten, sagt Annette Mielitz.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.